Ja, wer von euch die Bibel schon gelesen hat, vielleicht mehrmals gelesen hat, dem ist wahrscheinlich aufgefallen, die ist ganz schön umfangreich. Und wenn es darum geht, so die Hauptlehren der Bibel nachzuzeichnen, da sind sich Christen nicht alle einig. Manchmal kommen sogar schwerwiegende Irrlehren auf. Und irgendwie muss man ja auch irgendwelche Maßstäbe haben, um zu beurteilen, was ist jetzt eine geringfügige Abweichung von der biblischen Wahrheit oder was ist richtig schwerwiegend. Also so schwerwiegend, dass man eigentlich sagen muss, also hier benutzt jemand die Bibel, verbreitet aber eigentlich einen anderen Glauben sogar. Und eine große Rolle, um hier eine Richtschnur zu geben, haben in der Kirchengeschichte Bekenntnisse gespielt. Wir werden uns heute so ein bisschen durch die frühe Kirchengeschichte bewegen, bis hin zum Bekenntnis von Nicäa, beziehungsweise von Nicäa Konstantinopel. Also von Naja, also angenommen, der Apostel Johannes hat die letzten Schriften gegen Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben. Dann machen wir heute so eine Vogelperspektive über die dann darauf folgenden 200, 300 Jahre. Ja, also ich gehe davon aus, dass die frühe Kirche tatsächlich also wesentliche Bekenntnisse zutage gefördert haben, die bis heute ein guter Maßstab sind, um eine Orientierung zu haben, was kann sich Christentum nennen, was nicht. Ne? Und dieses Niceno-Konstantinopolitanum gehört dazu, dieses Bekenntnis. Aber auf dem Weg dahin hat es ziemlich lange gedauert. Ne? Über 200 Jahre. Wenn ihr euch so ein bisschen im Neuen Testament orientiert, kann man vielleicht sagen, gibt es selbst da schon eine theologische Entwicklung. Wenn ihr die vier Evangelien zum Beispiel vergleicht, in dem Porträt von Jesus, dann fällt euch vielleicht auf, also die ersten drei Evangelien, die sind ziemlich vergleichbar, Matthäus, Markus, Lukas. Und Johannes unterscheidet sich am meisten von den dreien. Also die haben eine große Überschneidung. Aber gerade bei dem Thema, was uns jetzt bewegt, Thema Dreieinigkeit, beziehungsweise vor allem das Thema von der göttlichen Würde von Jesus Christus, da ragt das Johannesevangelium eindeutig heraus. Ne? Das habt ihr vielleicht gemerkt. Etliche Stellen, die ich zitiert habe, die wir gelesen haben, kamen aus dem Johannesevangelium. Es ist meines Erachtens nicht verwunderlich, dass die Generation nach den Aposteln und dann noch die nächsten Jahre hindurch einiges also theologisch zu erarbeiten hatte. Also das Zeugnis des Neuen Testamentes war so massiv, man kann fast sagen, die mussten erstmal Luft holen, um das alles sich zu vergegenwärtigen. Wie gesagt, die Hauptlehren, mit denen man sich dann in den ersten Jahrhunderten beschäftigt hat, das waren die Dreieinigkeitslehre und die Zwei-Naturen-Lehre. Zwei-Naturen-Lehre, das habe ich schon kurz angedeutet, da geht es um die Frage, also was für eine Person ist Jesus Christus? Was ist das, wenn wir sagen, er hat zwei Naturen, eine göttliche und eine menschliche? Wie können die in einer Person beisammen sein? Ne, bei der Dreieinigkeitslehre, da geht es letztlich um dieses Schema, also das irgendwie nachzuvollziehen. Vielleicht fangen wir mal mit einem der sogenannten Apologeten im 2. Jahrhundert an, Tertullian. Der hat einiges zu dem Thema Dreieinigkeit geschrieben, er hat es noch nicht so genannt. Hier spielt es auch eine Rolle, dass man sich erstmal vor Augen führt, also Tertullian hat auf Latein Theologie betrieben. Das prägt dann auch die Begriffe, die er jetzt in die Diskussion hineinbringt, um die Dreieinigkeitslehre zu beschreiben. Ja, für Tertullian, der hat von 150 etwa bis 220 nach Christus gelebt, für ihn ist Christus das göttliche Wort, das bei der Schöpfung der Welt aus der Vernunft Gottes hervorging. Der Vater, für ihn ist Christus das göttliche Wort, also er greift die Aussage bei Johannes auf, ne? Johannes 1, Vers 1, das bei der Schöpfung der Welt aus der Vernunft Gottes hervorging. Da merkt man schon, sind wir damit einverstanden, vielleicht nicht so hundertprozentig. Der Vater ist im Bild gesprochen bei Tertullian die Sonne und Christus der Sonnenstrahl. Also er versucht das irgendwie so in einem Bild zu beschreiben. Der Sohn ist dem Vater, was die göttliche Würde anbetrifft, untergeordnet. So, die Begriffe, die Tertullian einführt, um die Einheit und Verschiedenheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist zu beschreiben, das sind zwei lateinische. Die Einheit beschreibt er mit dem Begriff Substantia. Und das können wir im Deutschen wohl am besten mit dem Ausdruck Wesen wiedergeben. Die Eigenständigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist drückt Tertullian mit dem Begriff Persona aus. Es handelt sich laut Tertullian um drei eigenständige und zu unterscheidende Personen. Boah, wie soll man Tertullian bewerten? Also das mit den drei zu unterscheidenden Personen hat er, aber wie ist es jetzt mit der Einheit der drei Personen? Also irgendwie ist die göttliche Würde von Jesus gegenüber der des Vaters doch untergeordnet. Aber Irrlehrer, muss man sagen, ist Tertullian nicht. Also er liefert erste wesentliche Impulse für die weitere Entwicklung hin zur Dreieinigkeitslehre. So, dann kommen schwerwiegende Irrlehren in die Kirche hinein. Zum Beispiel die Irrlehre des sogenannten Adoptionismus. Hier wird gelehrt, dass Gott, der Vater, allein göttliche Würde hat. Jesus Christus war ein Mensch, der in besonderer Weise von Gott mit Weisheit erfüllt worden ist. Als Jesus im Jordan von Johannes dem Täufer getauft wurde, adoptierte Gott ihn in den Stand zum Sohn Gottes. Man könnte sagen, ja eigentlich ist das unser Stand vor Gott. Also wir sind adoptierte Söhne und Töchter Gottes. Ne? Ja, darauf musste geantwortet werden. Ich nenne jetzt ein paar, oder noch eine Irrlehre erst einmal und dann die Antwort in der frühen Kirche. Dann gab es die Irrlehre des Modalismus. Im dritten Jahrhundert kam die auf. Hier wird gelehrt, dass Gott einer ist und dass keine der drei göttlichen Personen mit Gott identisch ist. Also wenn ihr euch diese Schäfer hier vor Augen führt. Also dies soll ja die biblische Dreieinigkeit darstellen. Ne? Vielleicht sage ich mal, also hier, der Vater ist Gott. Der Vater ist identisch mit Gott. Er ist kein Teil von Gott. Der Sohn ist identisch mit Gott. Der Heilige Geist ist identisch mit Gott. Die sind aber nicht drei Götter, sondern ein Gott. Und die Personen der Gottheit sind nicht zu verwechseln. Sie sind eigenständige Personen. Der Vater ist vom Sohn und vom Heiligen Geist zu unterscheiden und vom Sohn und Heiligen Geist gesehen dasselbe. Beim Modalismus sagt man jetzt, also eigentlich hier in der Mitte, das ist wirklich Gott. Und das, was hier Vater, Sohn und Heiliger Geist bezeichnet wird, das sind Erscheinungsweisen Gottes. Also Modus, also quasi, das ist eine Art und Weise, wie Gott dem Menschen in der Heilsgeschichte erscheint. Da kann man dann von Vater, Sohn und Heiligem Geist reden, aber wenn man sich Gott, wie er eigentlich ist, dann vor Augen führt, dann ist er weder Vater, er ist weder Sohn noch Heiliger Geist. In seinem tiefsten Wesen ist er einfach eine Einheit, Gott. Keine der drei Personen oder Erscheinungsweisen ist mit Gott gleichzusetzen. Der wahre Gott in der Mitte ist, wenn man so will, gleich eine vierte Größe, die hinter den drei Erscheinungsweisen steht. Ein beliebter Vergleich bei dieser Irrlehre war der, dass vom Menschen als eine Art Dreiheit geredet werden kann, Geist, Seele und Leib, aber keins dieser drei Dinge macht den Menschen komplett aus. Ne? Oder man sprach vom Vater als der Sonne, von Christus als dem Sonnenstrahl und vom Heiligen Geist als der wärmenden Kraft.
Weil der Modalismus sah trotzdem eine Offenbarung Gottes in chronologischen, eine Abfolge, also Vater im Alten Testament, dann Jesus Christus durch seine Menschwerdung. Und also Sven hat ja gesagt, warum sagt Jesus, ich muss zum Vater gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Also weil beide können nicht gleichzeitig offenbart werden. Also es gibt schon eine zeitliche Reihenfolge in der Offenbarung Gottes, im Modalismus.
Im Modalismus?
Ja, oder können sie gleichzeitig...
Das weiß ich nicht.
Ja, das ist uns nicht so bekannt genug, um zu sagen.
Dann gab es die Ehelehre des Arianismus. Die hatte in der frühen Kirche enormen Einfluss. Es gab Zeiten, in der die Mehrheit aller Bischöfe arianisch geprägt war. Also was ist das für eine Irrlehre? Sie ist benannt nach ihrem Urheber Arius, der lebte etwa von 260 bis 330 nach Christus. Er war Theologe und Ältester der Gemeinde in Alexandria, damals ein Zentrum christlicher Theologie. Und Arius lehrte, dass Gottes Sohn das erste und höchste Geschöpf Gottes sei und dass Gott durch ihn alles Weitere geschaffen hat. Also es gibt eine überragende Stellung von Christus gegenüber der Schöpfung, aber er ist der Schöpfung zuzuordnen. Er ist das erste überragende Geschöpf. Seine Irrlehre breitete sich vor allem in der Ostkirche stark aus. Der römische Kaiser Konstantin, der selber zum Christentum konvertiert war, der sah die Einheit der Kirche im Römischen Reich durch diese Irrlehre bedroht. Und er griff daher in den Kirchenstreit ein und befahl, ein Konzil von Bischöfen aus dem gesamten Kaiserreich einzuberufen. Und dieses traf sich 325 in dem Ort Nicäa. Das lag unweit von Konstantinopel, also heutiges Istanbul. Und auf dem Konzil wurde der Arianismus verworfen. Aber dann war das Konzil vorbei und es zeigte sich, dass die Mehrheit der Bischöfe weiterhin arianisch dachte. Vielleicht, was wurde in dem Bekenntnis von Nicäa festgehalten? Ich zitiere mal, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit. Er kann nicht zur Schöpfung gezählt werden. Alles, was geschaffen ist, hat einen Anfang in der Zeit. Sowohl in der sichtbaren als auch unsichtbaren Welt. Gott von Gott. Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Vielleicht erinnert ihr euch, ne? Ich finde, das ist eine gute Zusammenfassung etlicher Bibelstellen, die wir uns heute Morgen auch zu Gemüte geführt haben. Okay, was war jetzt die Reaktion auf diese Irrlehre des Arianismus vor allen Dingen? Beschloss die Synode dieses Bekenntnis von Nicäa, aber insbesondere der Aussage von der Wesensgleichheit von Vater und Sohn wurde weiterhin weitläufig widersprochen. Stattdessen nahm dann eine Sichtweise an Aufschwung, die so ein bisschen vermitteln wollte, wonach Gottes Sohn in ähnlicher Weise göttliches Wesen habe wie der Vater, aber nicht in gleicher Weise. Einer der Hauptvertreter des Bekenntnisses von Nicäa war der Bischof und Theologe Athanasius. Der wurde lange Zeit seines Lebens von der Kirche, weil er Trinitarier war, als Irrlehrer verfolgt. Das war die Situation im 4. Jahrhundert. Athanasius legte in manchen Schriften die Bedeutung der Trinität für die christliche Lehre von der Erlösung dar. Und gegen die Lehre von Arius führte er vor allem zwei Argumente ins Feld. Wenn Christus nicht volles göttliches Wesen hat, kann er uns nicht mit Gott versöhnen. Also Athanasius geht es nicht in erster Linie um Gottes Lehre, sondern um die Erlösungslehre, um die Unsterblichkeit der Seele. Die ist nicht gegeben, wenn Christus nicht wirklich göttliche Würde hat. Also der Retter muss göttliche Würde haben. Zweites Argument von Athanasius für die Göttlichkeit Christi: Wenn wir Christus verehren und nicht überzeugt sind, dass er göttlichen Wesens ist, begehen wir Götzendienst. Also, ne, er sagt also, angenommen, wir fangen jetzt an, Jesus zu verehren, etwa ähnlich wie jetzt in der katholischen Kirche Maria verehrt wird, dann geben wir Christus nicht genügend Ehre. Also es reicht nicht, wenn man ihn so als so eine Art Mischwesen verehrt, das irgendwie schon über allem Geschaffenen steht, aber doch nicht gleiche Würde hat wie der Vater. Und das Argument von Athanasius greift meines Erachtens. Ne? Also im ersten Gebot heißt es klipp und klar, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn Christus keine göttliche Würde hat und wir beten zu ihm, dann ist das Götzendienst. Egal, ob wir das mit gutem oder mit schlechtem Gewissen tun. Athanasius. So. Athanasius ist eher ein Vertreter der Westkirche, was die weitere Arbeit an dem Bekenntnis von Nicäa, oder ich will so sagen, ich sag mal, die drei Theologen, die die Kohlen aus dem Feuer holen, kann man sagen, das sind die sogenannten drei Kappadokier. Wisst ihr, wo Kappadokien liegt?
Türkei.
Türkei, ne? Da kamen die her. Ja, sie lieferten in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts mit ihren Schriften die theologische Grundlage dafür, an dem Bekenntnis von Nicäa festzuhalten. Was sind das? Welche drei sind das? Basilius der Große, Gregor von Nyssa und Gregor von Nazianz. Kann man sich vielleicht mal merken. Also, drei Helden der Kirchengeschichte. Ja, es gibt einen gewissen Unterschied zwischen Athanasius und den drei Kappadokien. Athanasius versucht die Dreieinigkeit vor allem von der Einheit ausgehend darzustellen. Die drei Kappadokier versuchen vor allem die Dreieinigkeit von der Dreiheit der Personen her darzustellen. Mit mehr Erfolg, kann man sagen. Sie führen hierzu griechische Begriffe ein, die sie in ihrer Bedeutung sorgfältig erklären und dann auch konsequent gebrauchen. Für die Einheit Gottes gebrauchen sie den griechischen Ausdruck Usia, auch etwa in der Bedeutung von Wesen. Und Gott ist einer, wir beten nicht zu drei Göttern, sondern zu einem Gott. Für die Dreiheit Gottes verwenden sie den Ausdruck Hypostasis, einfach mal genannt. Auch wie man es übersetzen soll, ist es schwierig, also Existenzform. Also sie wählen sich einfach Begriffe aus dem Griechischen und halten an diesen Begriffen konsequent fest. Sie definieren sie und dann, ja. Es gibt drei göttliche Personen, die ihre eigene Existenzform haben. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wirklich von Ewigkeit zu Ewigkeit gesehen, drei eigenständige göttliche Personen. Ja, die drei Kappadokier überzeugten mit ihren theologischen Ausführungen eine Mehrheit von Bischöfen. Und so kam es auf der Synode von Konstantinopel 381 dazu, dass das Bekenntnis von Nicea von 325 endgültig in der Kirche einhellige Anerkennung fand. Also das so als kurze, grobe Vorgeschichte, wie kam es zu diesem Bekenntnis? Also seit 381 ist das ein verbindliches Bekenntnis aller christlichen Kirchen. Das ist die Bedeutung dieses Bekenntnisses für die katholische Kirche, für alle orthodoxen Kirchen, für alle evangelischen Kirchen, für alle Freikirchen, sage ich auch mal. Ne? Also
ich habe eine Frage, wenn du jetzt diese Chronologie ausarbeitest, ist das dann die Chronologie von ihr Lehren und auch dann dieser Wiederherstellung der, also was wir heute sagen, ist die richtige Trinitätslehre?
Die Trinitätslehre wird quasi erst entwickelt.
Genau, als ist Antwort. Das sozusagen die Chronologie, wo es um diese Trinitätslehre geht, ja. Weil also wenn du auch von Bischöfen sprichst, dann frage ich mich, es gab ja mit Sicherheit schon in jeder Form irgendwelche E-Lehren, aber du hast jetzt sozusagen auf die Lehre der Trinität einfach nur die Chronologie hergeleitet. Okay. Weil, also das ist ja etwas, glaube ich, wo die römisch-katholische Kirche jetzt genauso denkt wie wir. Also wir haben ja Riesenunterschiede, wenn es dann um Eucharistie und irgendwelche anderen Sakramente und so geht. Aber in
also man kann bis heute vielleicht sagen, dass in der Westkirche kann man sagen, hat Augustinus dann später die Diskussion sehr geprägt. Mhm. Der Kirchenvater Augustinus, der tatsächlich, wenn er über die Trinität spricht, auch eher den Zugang über die Einheit Gottes wählt.
Du hast jetzt sehr viele Namen genannt aus frühchristlicher Zeile. Ich versuche mir das selber immer so einzureden oder zu erklären, dass viele Männer oder Brüder damals irgendwelche Lehre erfunden haben oder haben jetzt die Trinität versucht, sich selber irgendwie zu erklären, um es einfacher darzustellen. Ja, du hast jetzt so ein Thema wie die Dreieinigkeit und dann erklärt man es irgendwie, sei es nur pampisch.
Als was? Wie?
Als pampig. Einfach was dahingeschmissen. Ach so. Ja. Und dann findet man irgendwelche Anhänger und sagt, das ist jetzt richtig. So versuche ich mir das dann zu erklären, warum gibt es so viele verschiedene Auslegungen zu einem Thema?
Ja, also die Dreieinigkeit ist nicht das einzige Thema. Ne? Also es gibt viele wichtige christliche Lehren, wo man sehr sorgfältig von der Bibel her Dinge darstellen kann und muss. Auch häufig als Antwort auf Irrlehren. Ja, also ich würde sagen, das ist ziemlich gut gelaufen in der frühen Kirche. Natürlich kann man jetzt auch noch eine andere Ebene einziehen, ne? Also was das da für Machtränke gab und so. Ne? So nach dem Motto, was hat der Kaiser Konstantin damit noch zu tun. Ne? Also, aber. Ja. Ich wollte dann im Folgenden noch so ein bisschen genau über die, ja, die Grenzen der Dreieinigkeitslehre sprechen. Also die Dreieinigkeitslehre, die erklärt nicht wirklich das Geheimnis Gottes. Sie schlägt Pflöcke ein, sie sagt, in die Richtung darfst du nicht weitergehen, in die Richtung darfst du auch nicht weitergehen. Und da irgendwo in dem Bereich, da spielt sich das Geheimnis Gottes ab. Drei Personen, ein göttliches Wesen.
Darf ich vielleicht nochmal eine Frage stellen? Wenn man jetzt so eine Chronologie herleitet und man sieht, da hat ja auch viel irgendwie noch in der gleichen Region gespielt, wie auch, keine Ahnung, die Offenbarung, also rund um Asia, also heutige Türkei. Wieso wurde damals von den Urgemeinden nichts derartiges aufgeschrieben? Also wenn wir zum Beispiel dieses Glaubensbekenntnis von Nicäa lesen,
ja, ja,
dann sagen wir ja mit unserem Verständnis, ja, das sehen wir so mit dem Kanon übereinstimmend. Es gab ja ganz viele Schriften damals, also auch noch die Apokryphen und keine Ahnung, dann gibt es hier die, der John MacArthur sagt immer, the Judean Tradition, also irgendwie aus der jüdischen Tradition. Aber wieso musste so etwas dann über 350 Jahre später ausgearbeitet werden? Gibt es da nicht irgendwie Schriften?
Das haben sich die drei Kappadokier vielleicht auch gefragt.
Ja. Ne? Aber also ist bekannt, dass man sich auf alte Schriften bezogen hat? Oder musste sie
also
hochhalten? Oder gab es die?
Ich sag mal so, also was man so ein bisschen merkt in der Generation nach, sagen wir mal, nach Johannes dem Apostel. Ja. Ja? Mhm. Das Niveau wird nicht gehalten, also im Blick auf die Gotteslehre. Die, ich sag mal, ich nenne das jetzt mal Dreieinigkeit. Ne? Also man buchstabiert nach, was man von den Aposteln hat. Aber bestimmte Herausforderungen kommen dann ja erst. Ja. Warum auch immer es so lange gedauert hat, ne?
Ich denke, das Problem mit dem Marianismus ist die Auswirkung dieser Lehre. Es ging so weit sogar, dass ich glaube, die Frau von dem Kaiser Konstantin, Theodora, die neigte dazu auch, die Kaiserin hat gesagt, ja, also der Arianismus überzeugt mich mehr als der Trinitarismus. Und deshalb, aber es gab immer wieder ihr Lehren, also der Jörg erklärt, also die, über die Person Jesu, du siehst ja schon in den Briefen von Johannes, Kolosserbrief, es gab damals Protognostiker, die gesagt haben, nee, also Gott kann nicht Mensch werden, und, oder der Adoptionismus, Christus war ein Mensch, er ist irgendwie göttlich geworden, irgendwie, aber er war ein Mensch. Ich denke, dass die Problematik lag daran, dass diese Lehre eine sehr große Auswirkung gehabt hat. Und deshalb gab es auch sehr, sehr viel. Man ist wirklich mit der großen Artillerie gekommen, um das zu bekämpfen.
Vielleicht noch einen anderen Aspekt reinbringen. Und zwar, wenn wir uns alleine das Bildungshistorische angucken, wir befinden uns ja hier in Jahrhunderten, wo das hier mit Gelehrten zu tun hat. Da gab es den modernen Buchdruck noch nicht. Das Ganze wurde damals abgeschrieben. Hat damals wesentlich länger gebraucht, sich zu verbreiten. Unbedingt dadurch, dass es relativ wenige Menschen dort verstehen konnten.
Die hatten kein WhatsApp.
Ging es quasi erst einmal darum, der breiten Masse klarzumachen, worin eigentlich das Problem genau liegt. Und das dann nochmal mit dem, was Jean-Louis gesagt hat, das ist dann nochmal eine fortgeschrittene Problematik.
Ich habe eine Frage zu diesem Schutz, den du erwähnt hattest, von diesen drei Bischöfen zum Beispiel, oder vor dem, wie hieß es noch,
der Kiel, ich weiß nicht,
Tullian. hast du einen Einblick da, dazu, was da, also wie zum Beispiel sie argumentieren, berufen sie sich auch auf die Schriften der Apostel oder argumentieren sie eher aus theologischen
Das ist eine Mischung. Das ist eine Mischung. Also, wer Interesse dazu hat, ne? Also es gibt, man nennt das dogmengeschichtliche Darstellung, ne? Also quasi eine Geschichte der christlichen Dogmen, wie sie sich entwickelt haben. Da kann man solche Dinge nachlesen.
Ich stelle mir das also vor für uns. Wir haben natürlich Übersetzungen, weil ich vergleiche, also wir schauen eher, woher kommen diese Lehren, wir sehen Parallelen wie Ullstein. Aber ich frage mich, dass ich, wie die Menschen damals gedacht haben. Also, aber ich verstehe mal ein bisschen mehr.
Heutzutage gibt es auch Arianisten irgendwie also zum Beispiel die Zeugen Jehovas, ja. Kommst du nochmal dazu? Oder?
Nö.
Okay. Weil es gibt zum Beispiel auch Gemeinden, die nennen sich Unitarier. Was sind das für... Also was gibt es, also diese Form von Irrlehren? Wo sieht also man das heute?
Unitarismus ist ja letztlich auch die Vorstellung, es ist was Modalistisches. Ne?
Modalistisch.
Also Vater, Sohn und Heiliger Geist sind Erscheinungsweise. Mhm. Dahinter steht dann der eine wahre Gott, der nicht gleichzusetzen ist mit diesen drei Personen. Ja, ich wollte jetzt noch...
Ja, dürfte ich jetzt noch was fragen?
Bitte.
Ich weiß, du bist noch nicht fertig, aber eben gerade fiel der Begriff. Zwei Fragen, die für, also du musst jetzt entscheiden, ob das vielleicht den Rahmen sprengt, aber ich hatte in unserer Gemeinde mal ein halbes Jahr mit einem Unitarier zu tun. Der war vorher in der Dreieinigkeit und ist dann aber zum Unitarismus gewechselt, weil er der Meinung war, dass nur der Vater wirklich Gott ist, aber nicht Jesus Christus und auch nicht der Heilige Geist. Hältst du das Ganze für unmittelbar heilsrelevant?
Ja.
Ja, ich auch. Und zweitens, wie gehst du mit so jemandem um? Wie willst du so jemanden zurechtweisen?
Was heißt zurechtweisen? Also wenn er Mitglied der Gemeinde ist, ne, dann wäre das ein Grund, ihn auszuschließen.
Er ist dann auch gegangen, aber ich hatte keinen Zugang.
Wenn er kein Mitglied ist, ist er herzlich eingeladen, ne, die Gottesdienste zu besuchen. Natürlich.
Vielleicht verschieben wir das mal auf nachher.
Ja, ich wollte jetzt im Weiteren noch quasi die Besonderheit der drei göttlichen Personen versuchen darzustellen, und zwar im Blick auf das Erlösungshandeln des dreieinigen Gottes. Da ist jetzt natürlich auch das Johannesevangelium eine Fundgrube. Ne? Vielleicht könnt ihr mal aufschlagen, Johannes 6. Johannesevangelium, Kapitel 6. Ich lese mal von Vers 37, Johannes 6 von Vers 37. Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Ja, also das ist eine durchgängige Aussage im Johannesevangelium. Der Vater ist derjenige, der den Sohn, seinen ewigen Sohn, in die Welt gesandt hat. Ein klassischer Vers auch, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott, Klammer auf, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Also es gab diese zwei göttlichen Personen in der Ewigkeit, ne, wenn man so will. Und die sind sich ich rede jetzt mal so ein bisschen menschlich, die sind sich einig geworden, dass der Sohn Mensch wird zur Erlösung von uns Menschen. Die Menschwerdung von Gottes Sohn ist auch interessant. Da wird das Wirken des Heiligen Geistes hervorgehoben. Lukas 1, Vers 35. Lukas 1, Vers 35. Kann man jemand mit einer vielleicht etwas wörtlicheren Übersetzung vorlesen?
Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.
Ja. Also die Jungfrauengeburt, ja, wie soll man das erklären? Also Gottes ewiger Sohn kommt in den Leib der Maria hinein. Und damit das sowas passieren kann, muss eine der göttlichen Personen handeln. Weniger geht nicht. Also ist es nicht, es ist eines der größten Wunder, die sie, vielleicht das größte Wunder, das es je gegeben hat. Und das muss, ne? Man kann hier wahrscheinlich sagen, der Heilige Geist hat dies im Auftrag des Vaters getan. Ne? Aber erstaunlich, also er ist hier der Hauptakteur in dem Handeln an der Jungfrau Maria. Ja, der Sohn wurde im Auftrag des Vaters ein Mensch wie wir, um dann sein Leben als Sühne für unsere Schuld hinzugeben. Und dann hat Jesus sein Leben hingegeben, er ist auferweckt worden. Und dann, so heißt es im Johannesevangelium, sendet er als auferstandener Herr den Heiligen Geist. Hier wechselt es ein bisschen. Also hier ist dann jetzt der Heilige Geist Auftragnehmer von Christus und kommt in seinem Auftrag zu den Jüngern. Während ne, bei der Menschwerdung, wenn man so will, ist der Heilige Geist sehr aktiv als Hauptakteur. Also ich will nur darauf hinweisen, also wie die drei göttlichen Personen zu unserem Heil zusammenwirken, das kann man einfach, man muss es nachbuchstabieren, man kann sich das nicht ausdenken. Ne, man klingt sich hier in Zeugnisse der Heiligen Schrift ein und gibt diese Aussagen einfach wieder. Ja, eine Frage ist noch die. Also die drei Personen der Gottheit in ihrem ewigen Verhältnis zueinander. Also ich habe eben quasi Beispiele dafür genannt, wie das Verhältnis der drei göttlichen Personen in der Heilsgeschichte sichtbar wird. Kann man daraus Rückschlüsse ziehen, wie denn ihr Verhältnis von Ewigkeit her bestellt ist? Und ich bin ein Vertreter der Sichtweise, dass das, was wir in der Heilsgeschichte erkennen können, eigentlich Dinge offenbart, die auch die ewige Zuordnung der drei Personen in Gott betrifft. Der Vater wird nicht Vater in dem Moment, wo für uns sein Sohn in der Welt sichtbar wird, sondern er ist vorher schon ein ewiger Vater, weil er einen ewigen Sohn hat. In der Beziehung zwischen Gott Vater und Sohn war es von Ewigkeit her angemessen, dass der Vater den Sohn beauftragt, nicht umgekehrt. Auch dass Gottes Sohn Mensch geworden ist und nicht der Vater oder der Heilige Geist, wurde offensichtlich nicht ausgelost, sondern ist in der ewigen Beziehungen der Dreieinigkeit angelegt. Nächster Punkt, die Grenzen der Dreieinigkeitslehre. Sie übersteigt...
Ich habe eine Frage, ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen spekulativ, aber... Was haben die drei Personen der Dreieinigkeit in der Ewigkeit getan? Haben sie sich nur mit dieser Frage beschäftigt? Ich weiß ein bisschen, wie...
Nö, ich würde sagen, das...
Also zum Beispiel, wir gehen davon aus, dass der Vater den Sohn in der Ewigkeit liebte.
Ja.
Liebte er den Sohn einfach so oder liebte er den Sohn, weil er wusste, dass sein Sohn bereit war, jetzt in der Zukunft, in der weiten Zukunft...
Beides.
Ja, und das war meine Frage.
Ja. Also natürlich, die Liebe macht ja... Also ich komme am Schluss noch darauf zu sprechen. Also wie soll man... Also ist möglicherweise die Liebe ein Schlüssel, um die Verbindung von Dreiheit und Einheit zu erahnen. Ne? Ich glaube, sie bietet eine große Hilfe, aber darauf komme ich dann noch zu sprechen. Vielleicht die Grenzen der Dreieinigkeitslehre. Die Dreieinigkeit Gottes übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Es ging in der Geschichte der Kirche auch nie darum, dieses Geheimnis in Gott logisch darstellen zu können. Es ging darum, schwerwiegende Irrlehren abzuwenden, um nicht dem Götzendienst oder der Vielgötterei zu verfallen. Die Unterscheidung dieser Begriffe von Wesen und Person bzw. Wesen oder Existenzform sind Stützen, mehr nicht, aber sie haben sich als hilfreiche Stützen erwiesen. Ansonsten lässt sich kaum näher beschreiben, was denn genau der Unterschied zwischen Person und Wesen sein soll. Muss man ehrlich sagen. Ja, vielleicht so viel. Vielleicht ein persönliches Zeugnis für die Anwendung der Dreieinigkeitslehre. Also, ich war ungefähr ein Jahr im Glauben und habe mich geplagt mit der Freudlosigkeit im Blick auf das ewige Leben. Der Gedanke war für mich eben, ja gut, also ich glaubte und glaube an den doppelten Ausgang. Und die Alternative war eben schlechter, also die Hölle, die ewige Verdammnis. Aber wenn mich einer gefragt hätte, wenn du an den Himmel denkst, ist das so, also scharfst du da wirklich mit den Hufen, willst du da hin, freust du dich drauf, dann hätte ich sagen müssen, nee, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich da soll. Und jegliche Vorstellung von Ewigkeit und ewigem Leben hat mich eher mit Horror erfüllt. Also so nach dem Motto, man kommt denn dahin und das fängt gut an, aber so nach 1000 Jahren kommt so der erste Gedanke, ja, kann auch irgendwann mal einer das Licht ausknipsen hier. Ne? Also, und ich wusste halt, es ist nicht recht, so über den Himmel und insbesondere über Gott zu denken. Und unter anderem hat mir hier die Lehre von der Dreieinigkeit geholfen, insbesondere in Verbindung mit dem Hinweis auf eine bestimmte Eigenschaft Gottes, seine Allgenugsamkeit. Habt ihr das schon mal gehört? Es gibt in der Gotteslehre so ein Gebiet, da geht es um die Eigenschaften Gottes und da gibt es eben Eigenschaften, die Gott in seiner Gottheit ausmachen. Die Allgenugsamkeit, wenn ihr sowas hört, was stellt ihr euch darunter vor? Allgenugsam, also Gott ist allgenugsam.
Alles ausfüllt.
Alles ausfüllt.
Ja, du brauchst nichts anderes mehr.
Ja. Gott braucht nichts und niemanden, um irgendeine selige Erfahrung zu machen. Also für mich war das insofern dann, also ich hatte irgendwie, ich habe mich gepeinigt mit dem Gedanken, dass Gott irgendwie den Hintergedanken gehabt hat, als er mich geschaffen hat, nämlich, dass er selber im tiefsten Wesen einsam ist. Und dass er endlich mal sowas fühlen und spüren will, was Liebe ist. Und da kommen wir dann eben ins Spiel. Ja, also wir sind jetzt quasi als Gegenüber Gottes geschaffen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass bei diesem Gedanken, das färbt auf alles ab. Dann ist Anbetung Gottes plötzlich, wie soll ich sagen, dann liegt Gott auf der Couch und wir versuchen ihn dann mit unserer Anbetung aufzubauen. Weil er sucht ja quasi in seinen Geschöpfen die Erfahrung, Mensch, ich möchte mal spüren, was Liebe ist. Und das wäre natürlich dann das höchste Elend, weil wie sollen wir Geschöpfe diese Lücke, wenn sie dann da ist, in Gott ausfüllen können? Das ist ja unmöglich. Und dann gibt es kein sinnvolles ewiges Leben. Ne? Wenn Gott so ist, tja, dann gibt es keinen ewigen Sinn. Ja, vielleicht habt ihr jetzt eine Idee, warum jetzt hier die Dreieinigkeit greift mit der Allgenugsamkeit. Ne? Gott hatte keinen Hintergedanke, als er uns geschaffen hat. Insbesondere Beziehung, liebende Beziehung, kennt Gott viel, viel besser als wir alle, seit Ewigkeit, weil er ein dreieiniger Gott ist.
Ist das nicht auch schon durch die unsichtbare Welt gegeben? Also was wir wahrnehmen, ist ja die sichtbare Welt, aber in der unsichtbaren Welt, wenn man an Engel denkt, Cherubim, alles was...
Aber aus meiner Sicht ist das egal, ob das jetzt unsichtbare oder Geschöpfe der unsichtbaren Welt oder der sichtbaren sind. Ne? Sie sind Geschöpfe.
Ach so, meinst du? Ne? Also du meinst, schon vor der Schöpfung hatte er die Gemeinschaft. Durch die Dreieinigkeit.
Ja, genau.
Wann hat er angefangen? Was hat er gemacht, bevor er die Engel erschaffen hat?
Ja, also wenn man versucht, von der Liebe in Gott die Dreieinigkeit, ich sag mal, zu füllen, was kommt dabei raus? Dann kann man sagen, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sind so eng und innig in Liebe vereint, dass sie zusammen ein Gott sind. Also Liebe ist ja Beziehung, ne? Deswegen braucht es wirklich der Eigenständigkeit der drei göttlichen Personen. Aber die sind so von Ewigkeit zu Ewigkeit so eng miteinander in Liebe vereint, dass dabei nicht drei Götter rauskommen, die sich gut verstehen, sondern wirklich ein göttliches Wesen. Es ist also aus meiner Sicht dann, rührt die Dreieinigkeit Gottes wirklich an sein tiefstes Wesen der Herrlichkeit. Es ist, und dann noch verbunden mit der Tatsache, dass einer der drei göttlichen Personen, einer wird wie wir, Mensch, und uns in diesen dreieinigen Gott hineinholt. Also dass quasi wir durch die Auferstehung von den Toten, ne, so, was die menschliche Natur anbetrifft, so sein werden wie der Sohn Gottes. Auch das muss man sich mal reinziehen. Ne, und kein geringerer als dieser Sohn Gottes, der holt uns in den dreieinigen Gott hinein. Und wenn das keine frohmachende Aussicht ist, dann weiß ich auch nicht. Also, ihr merkt schon, ne, die Dreieinigkeit in Verbindung mit der Zwei-Naturen-Lehre bildet so ein bisschen die Tiefendimension unserer Erlösung. Also, ich kann jedem von euch nur empfehlen, wenn er sich darüber Gedanken machen will, was ist eigentlich so schön am ewigen Leben? Die Tatsache, dass Gott so ist, wie er ist. und seine Freude daran hat, uns Sünder in seine ewige Gemeinschaft zu holen. Wir leben in der besten aller Welten. Ja, vielleicht so viel von meiner Seite. Gibt es von euch noch Fragen oder Anmerkungen?
Ich hätte noch eine Frage.
Bitte, ah ja.
Ich habe zwei Fragen. Also einmal, wie diese Dreieinigkeit schon immer bestanden hat. War also dann im Garten Eden, wo war Jesus denn da? Weil es steht dann immer, sie haben, also alle haben sich mit Gott gewandelt. Aber, und wo war Jesus? Also wenn er als Sohn ja schon als Dreieinigkeit bestanden hat, warum ist er dann nicht da gewesen? Also oder... Wissen wir nicht.
Du meinst den also, Sohn?
Ja, Sohn Gottes. Also wenn die jetzt in dieser Dreieinigkeit schon immer so bestanden haben, wo waren sie dann?
Wo waren sie dann?
Ja, wo war der Sohn?
Die anderen zwei Personen.
Also es ist ja möglich, dass Gott, ich sag mal, als ein göttliches Wesen erscheint. Sagen wir mal, Yahweh im Alten Testament. Ja, ist der jetzt identisch mit dem Vater allein oder ist das ein dreieiniger Gott?
Und in der Ewigkeit dann, weil wir sagen ja oft, der ist jetzt bei Jesus im Himmel. Das sagt man ja oft. Ja, oder der ist bei Gott oder der ist bei Jesus. Aber ist dann auch nur das Wesen Gott, so wie am Anfang im Garten Eden, oder ist da dann die Dreieinigkeit in den drei Personen, wenn wir dann in der Ewigkeit sind?
Ja, der Unterschied ist, dass Jesus jetzt Gott-Mensch ist.
Also,
ist früher nicht der Fall. Es war früher nicht der Fall.
Ja. Also ich sag mal so, ich behelfe mich auch. Also wie soll ich kleiner Mensch also überhaupt darüber nachdenken, mit diesem ewigen, herrlichen Gott in Gemeinschaft zu kommen. Ich setze bei der Menschwerdung von Gottes Sohn ein. Also der nennt mich seinen Bruder und holt mich dann in die Familie Gottes ein.
Aber das ist interessant zu sehen, zum Beispiel in allen Philosophien, also in griechischer Philosophie, Hinduismus und so weiter, ist auch diese Problematik der Einheit und der Vielfalt. Mhm. Also die Griechen, die Philosophen glaubten nicht an einen griechischen Pantheon von Göttern, weil die sagen, ja okay, wenn es verschiedene Götter gibt, wo hat es angefangen? Also sagen wir so, der Uranus, der Himmel, hat den Kronos erzeugt, der Zeus, aber wer hat, wo kommt das alles? Ne?
Mensch, das ist kompliziert.
Okay, also das ist das Problem der Einheit oder die atheistische Wissenschaft. Es gibt keinen Gott, aber woher kommt das Universum? Ist das jetzt ewig? Gab es irgendwann die Zeit? Also das sind Probleme, die sich stellen, also so dass man. Und viele sagen, gut, es muss irgendwie eine Einheit geben. Also es kann nicht sein, dass es verschiedene Dinge gibt, weil dann muss man sich fragen, wer war zuerst da? Also wer hat den anderen geschaffen und so weiter? Also die Einheit Gottes erklärt schon dieses Problem der Einheit. Aber dann hast du die Besonderheit in der Trinitätslehre, ist, dass es auch eine Vielfalt gibt, weil die Problematik der Vielfalt hat sich auch gestellt. Also wenn es dann für die Hinduisten zum Beispiel, da gibt es nur eine Einheit, das andere ist Illusion. Und wir glauben, dass es doch eine Vielfalt gibt, weil es eine Vielfalt in Gott gibt. Warum gibt es Unterschiede? Woher kommt das, wenn alles eins ist? Ne? Und ich denke, das ist sehr wichtig auch zu sehen, dass diese Lehre auch viele Dinge erklärt. Ich meine, gut, das ist hochkomplex, weil ich meine, wir beschäftigen uns nicht jetzt mit Philosophie, aber wenn du dich jetzt anschaust, wie haben die Menschen gedacht, also nicht nur die Griechen jetzt, Plato, Aristoteles und so weiter, sondern auch die Hindus, die Chinesen und so weiter. Die Fragen kommen immer wieder. Ja. Also woher kommen die Sachen, warum gibt es nur eine Realität, warum gibt es eine Vielfalt, warum gibt es Unterschiede?
Wie gesagt, es gab dann in der frühen Kirche auch Versuche, dieses Beziehungsgeschehen zwischen den drei göttlichen Personen, ich sag mal, mit Worten zu beschreiben. Mir fällt jetzt der griechische Ausdruck nicht mehr ein, aber es geht letztlich darum, dass das eine Person aus sich heraustritt und von der anderen empfangen wird. Und ich denke, das merken wir schon in menschlichen Beziehungen. Also wann erachten wir Beziehungen mit anderen Menschen für wertvoll? Das hat damit zu tun, dass wir etwas von uns entäußern, in der Erwartung, dass der andere das irgendwie empfängt. Gedanken, Gefühle, ausgedrückt in Worten und Gesten. Und irgendwie merken wir, wenn ich das Gefühl habe, der andere hat mich wirklich verstanden, ich habe ihm was Wichtiges gesagt und irgendwie nimmt das genauso an, wie ich es gemeint habe, mit dem gleichen Gewicht, sowas verbindet. Und das jetzt übertragen auf die Dreieinigkeit, auf die drei göttlichen Personen, besagt ebenso viel wie das, die sind fähig, sich vollkommen zu entäußern und sich vollkommen zu empfangen. Als göttliche Wesen, es ist unvorstellbar. Aber wie gesagt, diesen Gedanken fand ich wunderbar. Also das ist quasi, also in Gott pulsiert wahres Leben zwischen diesen drei Personen. Die sind, wie die sich aneinander freuen, da haben wir keine Vorstellung davon. Die brauchen uns nicht. Die holen uns aber, weil sie auch uns lieben, in dieses Spektakel mit hinein.
Also ist es dann so, dass man jetzt sagen kann, weil man jetzt sieht, wie groß diese Liebe in dieser Dreieinigkeit ist und dass diese Dreieinigkeit ja uns als Menschen gar nicht braucht, weil diese Liebe in sich so perfekt ist, aber dass dadurch, dass Gott uns trotzdem geschaffen hat, dass einfach diese Liebe dann zu uns Menschen daran so groß sichtbar war, dass es für uns als Christen eine Ermutigung ist, weil Gott das ja überhaupt nicht hätte machen müssen.
Ja.
Und wir haben auch Anteil an dieser Beziehung. Es ist nicht nur, dass wir sie bewundern, sondern wir haben auch Anteil.
Ja.
Die Bettina hat gerade was gesagt. Wir haben gerade gefragt, was heißt es dann, dass wir sein werden wie die Engel? Das heißt ja, dass wir in seiner Gegenwart sein werden, aber im Gegensatz zu den Engeln sind wir Teil seiner Familie dann auch.
Ja. Wir werden sein wie die Engel, ist ja nur in Anführungsstrichen darauf bezogen, dass wir uns dann nicht mehr vermehren.
Ja, da fängt in mir so eine Stimme an zu schreien, das ist eigentlich voll gut.
Ja, nee, also Brüder und Schwestern nennt Christus uns, nicht die Engel.
Ja.
Und die Engel dienen uns im Auftrag Gottes. Ne? So, ja. Oder Epheserbrief, den gibt es hier schon. Also die Engel, die sind auch neugierig, also wie das wohl aussehen wird in der Vollendung der Gemeinde. Ne?
Ich glaube, steht auch nirgendwo in der Bibel, dass Gott die Engel liebt.
Ja.
Aber
erlösende, gut, Gottes Liebe, er liebt schon, aber sie haben nicht die gleichen Verheißungen.
Ja.
Wir haben nicht die Verheißung, Anteil an der Göttlichkeit zu haben. Also und das reicht ihnen schon, also die sind. Also du siehst das,
also
die
singen
heilig, heilig, heilig und die werden nicht müde.
Ja.
Also muss man sich auch vorstellen. Ne? Was,
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Du hast am Anfang gesagt, dass, damit kamen ja auch die Bekenntnisse, dass am Anfang nach Johannes einiges, unter anderem auch diese Reinigkeitslehre, beziehungsweise das nicht ausformulierte Abgrenzen der Reinigkeitslehre noch nicht so da war, deswegen auch die Konzile dann kamen, gab es noch, also ab diesem Zeitpunkt gibt es viele Lehren, die quasi in die Irre gegangen sind und die Dreieinigkeitslehre war so die erste, die so aufgeräumt wurde, beziehungsweise definiert oder abgegrenzt wurde und andere kamen dann später oder war diejenige die erste, die wirklich durcheinander ging aufgrund von schweren Irrlehren und deswegen wurde sich darauf konzentriert, weil gab es auch andere Lehre von der Erlösung oder so, die in anderen Konzilen nochmal behandelt wurde.
Ja, die gab es auch schon, aber fragen wir jetzt nicht, worin die genau bestanden
haben. Also es ging viel am Anfang in die Irre quasi und so nach und nach
da
Sachen. Meines Erachtens kann man bei manchen Kirchenvätern schon eine Form von Werkegerechtigkeit beobachten.
Die Gnosis.
Die Gnosis, ja.
Hat einen, ja. Mindestens so richtigen Einfluss gehabt. Ja. Sogar. Also vergleichbar, weil also die gnostische Lehrer waren so gefährlich, so begabt in der Argumentation, dass viele gesagt haben, boah, das überzeugt mich mehr als das Evangelium.
Ja. Glaubst du, dass in dieser Zeit, wo diese schweren Irrlehren, also diese Irrlehren, die auch zu Verdammnis gereichen, wenn du daran glaubst, Gott die Sein, die er auch schon von Ewigkeit zum Glauben erwählt hat, auch letztlich davor bewahrt hat, also nicht davor bewahrt hat, solche Zeitweise zu glauben, aber daran zu verharren, dass es eine Art Bewahrung auch gab für solche essentiellen Sachen?
Ja. Also vielleicht nochmal zum Thema Dreieinigkeitslehre. Viele Christen können sie nicht erklären und sind doch gerettet, weil sie mit gutem Gewissen zu Christus als ihrem Herrn beten und sich nicht so viel darum bekümmern, wenn andere dann sagen, das ist aber Götzendienst. Dann sagen, ich kenne ein paar Verse, da wird mir sogar geboten, dass ich Christus als meinen Retter anrufen soll, um gerettet zu werden. Da gilt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ja, haben wir's?
Ich habe noch eine Frage hier. Im Bekenntnis steht auch über den Heiligen Geist, dass er Herr zu nennen ist in der zweiten Zeile.
Zweite Korinther 3.
Also ich denke, da geht es vor allem darum, also er soll in seiner göttlichen Würde anerkannt werden.
Soll ich das mal vorlesen? 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nämlich vom Geist des Herrn.
Gut. Wollen wir noch eine Lied ziehen? Oder? Wir sind alle müde. Okay. Dann lasst uns eine kurze Gebetsgemeinschaft haben.